Hallo und herzlich willkommen zum Was-Tun-Podcast. Hier sprechen wir mit Aktivistinnen und Aktivisten darüber, wie wir als Linke nicht nur kämpfen, sondern auch gewinnen können. Wir, das sind Valentin und Inken. Wir diskutieren gern und viel über politische Strategie und machen diesen Podcast, um die Diskussion darüber mit euch zu teilen.
Für die heutige Folge haben wir mit der Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen gesprochen. Viele erinnern sich vielleicht noch, 2021 hat die Initiative schon mal einen Volksentscheid in Berlin vorgelegt und sagenhafte 58% der BerlinerInnen und Berliner haben dafür gestimmt, dass Wohnungskonzerne mit über 3000 Wohnungen enteignet werden. Auf den großen Jubel folgte der Kater. Der damalige Berliner Senat hat versucht, diesen Bewegungserfolg auszubremsen und die Forderungen nach der Enteignung großer Wohnungskonzerne einfach auszusitzen.
Das hat sich die Initiative jetzt aber nicht lange bieten lassen und stattdessen ein eigenes Gesetz vorgelegt. Es ist nämlich so, dass es in Berlin zwei Arten von Volksentscheiden gibt: Beschlussvolksentscheide und Gesetzesvolksentscheide. Beschlussvolksentscheide, das war der erste Volksentscheid von Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Das sind welche, wo eigentlich die Berlinerinnen und Berliner dem Senat den Auftrag geben, ein Gesetz zu erarbeiten zu dem Thema, über das abgestimmt wurde, also in diesem Fall die Enteignung und Vergesellschaftung großer Wohnungskonzerne. Nachdem dieser Beschlussvolksentscheid jetzt aber nicht umgesetzt wurde, hat sich die Initiative entschieden, einfach den zweiten Weg noch zu gehen, nämlich auch noch einen Gesetzesvolksentscheid vorzulegen. Ein Gesetzesvolksentscheid ist so, dass die Initiative jetzt ein Gesetz geschrieben hat und die Berlinerinnen und Berliner dann über das Gesetz abstimmen. In dem Moment, wo das Gesetz angenommen wird von den Berlinerinnen und Berlinern, tritt es dann einfach sofort in Kraft. Und über dieses Gesetz reden wir jetzt in der heutigen Folge mit Luis und Thomas von Deutsche Wohnen und Co. enteignen.
Viel Spaß beim Gespräch.
Viel Spaß. Wir treffen uns jetzt mit Luis und Thomas, um über ein Thema zu sprechen, das wir zum letzten Mal vor 4 Jahren im Podcast hatten, bei einer unserer ganz frühen Folgen. Es geht um Deutsche Wohnen und Co. enteignen in Berlin, die vorhaben, jetzt mit einem Gesetzesvolksentscheid die Stadt Berlin dazu zu zwingen, tatsächlich die großen Immobilienkonzerne zu vergesellschaften. Ich freue mich sehr, dass ihr beide gekommen seid. Hallo Luis, hallo Thomas.
Hi, vielen, vielen Dank, dass wir nochmal da sein dürfen.
Hallo, auch von mir, vielen Dank.
Ja, schön, wir wollen ja über das Thema Mieten sprechen. Lass uns doch vielleicht einfach persönlich einsteigen. Wie wohnt ihr denn gerade?
Also ich wohne gerade in Friedrichshain in einer kleinen Einzimmerwohnung. Da bin ich vor so 2 Jahren eingezogen und habe, glaube ich, bestimmt 2 Monate Fulltime-Recherche gemacht auf ImmoScout, was aber, glaube ich, ehrlich gesagt gar nicht so lang ist im Vergleich, wie lange andere Menschen suchen, was, glaube ich, auch damit zusammenhängt, dass es halt dann doch nur eine Einzimmerwohnung ist. Und ich zahle aktuell 11 Euro pro Quadratmeter kalt. Das ist so für das Kiez, in dem ich wohne, und der Gebäudezustand ist das eigentlich so auch an der oberen Grenze der zulässigen Mietpreisbremse. Ich habe neulich mal aus Spaß aber geschaut, was eigentlich die Mieten mittlerweile so kosten in meinem Kiez. Und auf ImmoScout stand, dass die Angebotsmieten da der Durchschnitt gerade bei 16,50 Euro ist pro Quadratmeter. Und es geht hoch bis zu 30 Euro. Also ja, crazy einfach.
Und wie sieht es bei dir aus, Thomas?
Ja, ganz so schlimm ist es bei mir nicht. Es ist irgendwie auf eine andere Art und Weise ein bisschen blöd. Ich wohne gerade tatsächlich in einer Ersatzwohnung, weil es bei mir im Haus einen Brand gab, vor jetzt fast 3 Jahren. Und seitdem warte ich quasi auf die Wiederherstellung meiner alten Wohnung, in der ich, das ist meine erste Wohnung in Berlin gewesen, in der ich quasi seitdem gelebt habe. Und deswegen, da habe ich einen Mietvertrag von 2013, und so einen Mietvertrag von 2013 gibt man natürlich nicht so leicht aus der Hand. Deswegen setzt man sich dann mit einer sehr nervigen Hausverwaltung auseinander, mehrere Gerichtsverfahren, und hofft dann, dass man bald wieder zurückziehen kann. Genau, und so sieht's bei mir gerade aus. Aber dafür ist sie günstig. Wir zahlen, ich glaube 6,50 Euro warm pro Quadratmeter.
Ja, krass. Ich meine, daran sieht man ja letztendlich auch, wie schnell die Mieten gestiegen sind. Also 2013 ist zwar irgendwie lange her, aber jetzt auch noch keine Ewigkeit. Und in diesem Zeitraum sind dann eben die Mieten so gestiegen, dass bei dir, Luise, im Kiez ja eben jetzt zum Teil sogar 30 Euro nachgefragt werden. Das ist ja schon wirklich krass und absurd. Würdet ihr denn sagen, dass so eure Mieten und eure Wohnverhältnisse euch auch politisch radikalisiert haben oder wie seid ihr jetzt dazu gekommen, euch auch zum Thema Mieten politisch zu engagieren? Luis, magst du anfangen?
Ja, also für mich war, glaube ich, eigentlich immer klar, dass Mieten eigentlich so die soziale Frage unserer Zeit ist. Es beschäftigt jeden. Also in Berlin wohnen 85% der Menschen zur Miete. Und im Rest von Deutschland sieht es ähnlich aus. Also es ist einfach das verbindende Thema. Und bei mir war es persönlich so, ich bin zu DWE gekommen im dritten Lockdown 2021. Genau, ich habe da, glaube ich, irgendwie wie viele andere Leute auch irgendwie nach einer sinnhaften Beschäftigung gesucht, außerhalb von Spazierengehen. Und habe dann angefangen, für DWE Unterschriften zu sammeln, weil ich einfach damals schon diese konkrete politische Vision einer Vergesellschaftung so spannend und so toll fand. Und genau, war dann auf den Straßen unterwegs, ganz viel auf dem Tempelhofer Feld, habe mit Leuten geredet und ja, ich war damals einfach total hyped davon, was für tolle Gespräche ich mit Leuten hatte, wirklich komplett außerhalb meiner Blase und habe da einfach gemerkt, wie doll das Thema Mieten verbindet, statt zu spalten. Mhm. Also selbst mit Leuten, wo ich dachte so, okay, mit dir habe ich wirklich keine Gemeinsamkeit, selbst Leute, die irgendwie so selbst für Vonovia arbeiten oder so, konnten der Idee was abgewinnen. Mhm. Und das war total schön zu sehen. Ja, und da hatte ich dann praktisch Blut geleckt und dann bin ich ein Jahr später in die Öffentlichkeitsarbeit dazu gekommen und bin jetzt seitdem, also seit 3 Jahren jetzt in der Presse.
Ah, spannend. Ja, damals waren ja Inken und ich tatsächlich auch unterwegs mit dem Klemmbrett und DWE Weste und damals auch noch die obligatorische Maske beim Unterschriftensammeln. Das war auf jeden Fall eine coole Zeit und ja, spannende Begegnung außerhalb der eigenen Blase, die man da gemacht hat. Thomas, wie sieht's denn bei dir aus? Wie bist du dazu gekommen, dich so mietenpolitisch zu engagieren? Kommst du da eher über den juristischen Weg als Jurist? Oder wie bist du dazu gestoßen? Hat dich vielleicht deine Miete ins Jurastudium getrieben?
Also initial war das, glaube ich, als ich damals zum Studium nach Hamburg gezogen bin, habe ich direkt erstmal keine Wohnung gefunden. Und das war erstmal, habe bei Freunden auf der Couch gepennt die ersten Semester. Das war so ein richtiges, was man vielleicht heute als Standard-Studie-Einstieg Wohnungssuchen sehen würde. Aber es war, fand ich irgendwie ziemlich beeindruckend, direkt auch auf so einer Betrugsmasche aufgesessen und Geld verloren. Und das war alles, habe ich gedacht, das kann so nicht weitergehen. Tatsächlich aber dann aktiv geworden bin ich dann viel später, als ich dann schon in Berlin gewohnt habe. Und dann war es auch, es war 2021 im Januar, da war Lockdown und da habe ich gedacht, jetzt kann ich hier mal, ich fand das, also die Gesellschaftung, Vergesellschaftungsidee sowieso die ganze Zeit spannend und dann hatte ich quasi, ich weiß nicht, den Kopf frei. Vorher war es privat bei mir auch ein bisschen schwierig. Und dann bin ich es gab diese Zoom-Calls und da war ich dann drin und da gab es so eine kleine Einführung. Das war alles total freundlich und man hat mal wieder Leute gesehen und dann konnte man wieder sammeln und das war irgendwie, man hat andere Leute getroffen. Es war irgendwie, genau, so ein schönes auch Gemeinschaftsgefühl, das einen dann wieder beseelt hat nach so schweren Zeiten 2020 in Corona. Genau, und eigentlich habe ich, weil du gefragt hast, weil ich ja Jurist bin, eigentlich habe ich gedacht, ich mache extra mal etwas, was nicht Jura ist und mache mal mehr so aktivistische Sachen und gehe mal sammeln und mache mal eine Plakataktion und mache mal ein Haustürgespräch. Und jetzt bin ich doch wieder da gelandet, aber I guess, so ist das jetzt und das ist auch okay. Ich mache das gerne, aber so schließt sich dann vielleicht der Kreis.
Okay, Thomas, du bist jetzt als Jurist auch bei DWE wieder mit Juristischem beschäftigt, habe ich jetzt schon rausgehört. Vielleicht kannst du ja noch einmal ganz kurz sagen, was jetzt deine Aufgabe gerade zuletzt war.
Genau, habe ich bei der ganzen Sache ein bisschen vergessen. Ich bin bei der Arbeitsgruppe bei der DWE, die sich quasi damit beschäftigt, das Gesetz, den Gesetzeserarbeitungsprozess zu koordinieren. Ich bin selbst auch Jurist, wie ihr schon gesagt habt. Und wir sind so eine Gruppe, die sich aus verschiedenen Juristinnen und Nicht-Juristinnen zusammensetzt. Wir arbeiten zusammen mit unserer Kanzlei und noch weiteren Leuten, die wir als wissenschaftlichen Beirat bezeichnen, an dem Gesetz, was wir jetzt vorgestellt haben und auch an dem weiteren Gesetz. Da kommen wir bestimmt gleich noch dazu.
Genau, so ist es. Und das ist ja auch der Grund, warum ihr heute so zu zweit auch in dieser Konstellation hier seid, dass wir tatsächlich ja noch ein bisschen über dieses konkrete Gesetz auch sprechen werden. Und davor wollen wir aber noch mal kurz den Bogen schlagen dazu, wie es eigentlich überhaupt dazu gekommen ist, dass eine soziale Bewegung oder eine gesellschaftliche Initiative sich plötzlich damit beschäftigt, ein Gesetz zu schreiben. Das ist ja ziemlich ungewöhnlich und könnte man sagen, eigentlich die Aufgabe auch der politischen Verwaltung oder des Senats, dass wenn es ja den Beschlussvolksentscheid schon gab, also den Volksentscheid von DWE, der gewonnen wurde und wo sich die BerlinerInnen mit einer klaren Mehrheit halt für die Vergesellschaftung der großen Wohnungsbaukonzerne ausgesprochen haben, der aber nicht umgesetzt wurde. Und so kam es dann ja, denke ich, dazu, dass ihr jetzt dieses Gesetz geschrieben habt. Ihr habt jetzt also dieses Vergesellschaftungsgesetz vorgelegt. Das ist irgendwie ein ziemlich langes und sperriges Wort. Luis, vielleicht kannst du ganz kurz mal den HörerInnen erklären, was sich eigentlich dahinter verbirgt.
Ja, sehr gerne. Also wir sind wirklich sehr stolz drauf, weil wir haben einen Entwurf für das bundesweit erste Vergesellschaftungsgesetz jemals vorgelegt. Das ist, also man kann es nicht anders sagen, es ist wirklich historisch. Wir sind sehr stolz auf unsere Juristin, vor allem natürlich. Und wir hauchen das erste Mal dem Artikel 15 im Grundgesetz Leben ein. Der Artikel 15 besagt, dass man vergesellschaften darf in Deutschland. Das hat aber noch niemand angewendet bisher. Und mit diesem Gesetz wollen wir knapp 250.000 Wohnungen in Berlin ins Gemeineigentum überführen. Warum? Weil wir wollen dauerhaft bezahlbares Wohnen schaffen. Das ist natürlich der wichtigste Grund. Aber wir wollen auch den Mietern demokratische Teilhabe ermöglichen. Also wir wollen, dass Leute über ihr Zuhause mitbestimmen können. Und das ist dann auch, bringt uns zum dritten Grund, warum wir vergesellschaften wollen. Weil wir wollen, dass Leute auch selbst bestimmen können, wie ihre Wohnung verwaltet werden. Also, dass zum Beispiel Leute selbst bestimmen können, ob es eine energetische Sanierung, inwiefern die das geben soll, oder zum Beispiel auch, ob ein Aufzug eingebaut werden soll. All solche Sachen. Also, die Verwaltung der Wohnung selbst soll auch demokratisch werden. Genau. Also, kurz gesagt, wir wollen Mieten ohne Markt mit diesem Vergesellschaftungsgesetz. Und dafür vergesellschaften wir große, private und profitorientierte Wohnungskonzerne, die in Berlin über 3000 Wohnungen haben.
Okay, das ist ja ein ganz schön großer Brocken. Das wollt ihr jetzt machen. Mich würde jetzt aber interessieren, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass ihr jetzt diesen Gesetzesvolksentscheid geschrieben habt. Weil, wie ich eben schon gesagt habe, gibt es ja eigentlich einen entschiedenen Volksentscheid von 2021. Was ist denn seitdem passiert, politisch, aber vielleicht auch bei euch in der Initiative?
Also, dafür muss ich jetzt noch mal ein bisschen länger ausholen. Die meisten Hörerinnen haben ja wahrscheinlich davon gehört. Wir haben 2021 einen Volksentscheid durchgeführt zur Vergesellschaftung großer Wohnungskonzerne. Und da haben 59% der BerlinerInnen dafür gestimmt. Ich erinnere mich noch heute an die Wahlparty. Wir waren einfach, wir hatten das Gefühl, die Welt gehört uns. Und es war total toll, dass wir das geschafft haben. Und dann kam aber die große Ernüchterung, weil dann haben 4 Jahre Demokratieverweigerung gefolgt. Wir hatten damals ja Franziska Giffey als Bürgermeisterin von der SPD und die ja war damals schon erklärte Vergesellschaftungsgegnerin. Und unter ihr hat dann der Senat angefangen, sich verschiedene Blockadestrategien zu überlegen. Also die haben überlegt, was machen wir denn jetzt, damit wir diesen Volksentscheid nicht umsetzen müssen. Und dann war die erste Idee, dass sie eine Expertinnenkommission eingerichtet haben. Die sollte dann ein Jahr lang klären, ob Berlin denn überhaupt rechtlich gesehen vergesellschaften darf. Und ja, für uns war klar, das ist eine Verzögerungstaktik. Aus unserer Sicht war das schon geklärt. Aber wir haben uns trotzdem darauf eingelassen. Wir haben auch selber 3 Expertinnen in diese Kommission entsendet. Und die haben dann ein Jahr lang darüber beraten. Und siehe da, am Ende haben sie uns recht gegeben. Berlin darf vergesellschaften. Also gut gelaufen für uns und dumm gelaufen für den Senat, weil die haben sich natürlich was anderes erhofft. In der Zwischenzeit hatten wir ja aber Neuwahlen in Berlin und auf einmal war mit Kai Wegner von der CDU noch ein viel krasserer Vergesellschaftungsgegner am Zug. Und unter dem wurde sich dann ausgedacht, weil irgendwas musste man jetzt ja machen nach der Kommission, dass sie vielleicht ein Rahmengesetz, also ein Vergesellschaftungsrahmengesetz schreiben könnten, ne? Was einfach ja aus unserer Sicht Bullshit ist, weil den Rahmen für die Vergesellschaftung schafft ja das Grundgesetz, schafft ja Artikel 15 und daher braucht es kein Rahmengesetz. Und dass es eine weitere Verzögerungstaktik war, zeigt sich auch daran, dass die CDU angekündigt hat, dass sie nach der Fertigstellung dieses Rahmengesetzes direkt selbst dagegen klagen wollen.
Oh wow.
Ja, also es war, ja, wir waren einfach frustriert. Wir hatten 2 Jahre lang an die Politik appelliert. Wir haben immer wieder gesagt, Leute, es ist Demokratieverweigerung. 60% der BerlinerInnen wollen das, was fällt euch ein? Und wir haben gemerkt, wir kommen damit nicht weiter. Und dann ist die Entscheidung gefallen, okay, wir müssen es jetzt selbst in die Hand nehmen. Wir müssen einen zweiten Volksentscheid machen. Und diesmal wollen wir einen Gesetzesvolksentscheid machen. Weil der große Unterschied ist zu dem Volksentscheid 2021, das war ja ein Beschlussvolksentscheid. Wir sehen das als klaren demokratischen Auftrag an die Regierung, aber im Prinzip ist er rechtlich nicht bindend im Sinne von, es wird direkt umgesetzt. Aus unserer Sicht ist das natürlich trotzdem rechtlich bindend, aber es ist nicht so, dass man es erzwingen kann, dass das Begehren direkt umgesetzt wird. Und bei einem Gesetzesvolksentscheid ist es so, dass die BerlinerInnen direkt über ein Gesetz abstimmen und das Votum ersetzt dann den Parlamentsbeschluss. Also wenn die BerlinerInnen nochmal Ja sagen, dann tritt dieses Gesetz direkt in Kraft und damit sind keine weiteren Blockadestrategien des Senats möglich.
Mhm.
Wie ist denn seitdem praktisch so auch, wie hat sich denn so die Stimmung bei euch in der Initiative entwickelt? Also ich stelle mir das so vor, bei dem letzten Volksentscheid, also davor hat man so richtig in der ganzen Stadt gemerkt, es gibt so eine Aufbruchsstimmung, die Leute sind begeistert. Erst denkt man noch, ja, cool, dass die mal so Enteignung wieder überhaupt so in den Bereich des Sagbaren bringen, aber ob das wirklich praktisch eine Mehrheit für sich gewinnt, das ist, steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Dann hat man es geschafft, es gab die Riesenparty und die Riesen-Euphorie, von der du ja auch gerade schon erzählt hast, und dann diesen Katerstimmung und irgendwie so diese Ernüchterung darüber, dass trotz dieser 59% der Senat da so mauert. Das Ganze jetzt nochmal zu machen, stelle ich mir schon auch wie einen krassen Kraftakt vor. Was habt ihr denn da so, also wie kriegt ihr denn die Leute wieder auf die Straße und wie schafft ihr es denn auch selber wieder diesen Glauben aufzubringen, da einen neuen Anlauf zu wagen?
Also es stimmt, das ist auf jeden Fall ein krasser Kraftakt, das Ganze nochmal zu machen. Aber ich glaube, für uns als Initiative war es total wichtig, um wieder ins Handeln zu kommen. Also unser Motto war dann auch so, alles muss man selber machen, weil es halt so ist. Wir müssen es halt selber machen. Also so die Politik und unsere Regierung wird nicht von alleine diesen gesellschaftlichen Wandel vorantreiben, sondern wir müssen das machen. Und deswegen habe ich eher das Gefühl, seitdem wir die Entscheidung getroffen haben, Gesetzesvolksentscheid zu machen, ist wieder diese krasse Energie in der Initiative. Und Leute machen total tolle Projekte und bereiten es langsam vor, aber so haben auch einfach irgendwie eine Vision und man ist nicht mehr in diesem Warteraum. Und das fühlt sich richtig gut an. Vielleicht nochmal kurz dazu, was seitdem so bei uns passiert ist. Also unsere Juristinnen haben sich, nachdem wir entschieden haben, den Gesetzesvolksentscheid zu machen, 2 Jahre lang eingeschlossen mit einer Kanzlei, was total toll ist. Und die Kampagne hat aber ja währenddessen, wie alle anderen, wir, die nicht Juristinnen sind, waren ja nicht im Stillstand, sondern bei uns war die Überlegung, okay, das mit der Vergesellschaftung realistisch gesehen wird das noch ein paar Jahre dauern, leider. Aber den Leuten geht's ja jetzt schon schlecht. Also den Mietern in Berlin geht's jetzt schon schlecht. In Berlin leidet jede 5. Person unter Wohnarmut. Das bedeutet, wenn man praktisch die Armutsquote berechnet und dabei die Wohnkosten berücksichtigt, dann liegt jeder 5. in Berlin unter der Armutsgrenze. Und gleichzeitig ist in den letzten 10 Jahren die Zahl der Sozialwohnungen um die Hälfte zurückgegangen, also hat sich halbiert. Und es bedeutet einfach, viel zu viele Leute zahlen viel zu viel für ihre Wohnung oder sind auch einfach wohnungslos. Und das ist einfach ein schrecklicher Zustand, den wir so nicht hinnehmen wollen. Und deswegen haben wir angefangen mit Organizing in Kiezen. Genau, weil wir sind ja nicht nur gegen diese Konzerne, weil wir finden, dass Wohnen kein Luxusgut sein sollte, sondern auch, weil die einfach in kriminelle Machenschaften verwickelt sind. Ich kann da mal ganz kurz ein paar Beispiele nennen. Also Vonovia schickt falsche Heizkosten raus, verlangt teilweise Nachzahlungen von bis zu 6.000 Euro. Heimstaden verlangt überhöhte Mieten wegen Fake-Modernisierung. Also die umgehen die Mietpreisbremse, indem sie sagen, das ist vollumfänglich renoviert. Dabei ist es das gar nicht. Und Adler lässt ganze Siedlungen vergammeln, wie zum Beispiel die Weiße Siedlung in Südneukölln. Und gegen diese Machenschaften sind wir organisiert. Wir haben insgesamt 15 Organizing-Projekte überall in Berlin, wo wir uns einfach dagegen wehren, weil für diese Konzerne drohen praktisch keine Strafen dafür, dass sie mit der Existenz von Menschen zocken.
Genau, also das ist natürlich klar und da tue ich es ganz recht. Da zeigt sich, wie das funktioniert. Ne? Es ist ein großer Konzern, der wie Vonovia oder Heimstaden, ich kenne dann selber 2 Leute, die bei Heimstaden wohnen und bei beiden ist die Mietpreisbremse vermeintlich ausgesetzt wegen umfanglicher Modernisierung. Bei beiden ist das augenscheinlich Quatsch. Aber Heimstaden macht das einfach flächendeckend und die können darauf bauen, dass die meisten Leute Angst haben, sich dagegen zu wehren. Die können darauf bauen, dass dann halt von ihren Mieterinnen und Mietern da höchstens 10%, wenn es hochkommt, irgendwie dagegen vorgehen. Und Strafen drohen nicht. Das heißt, sie haben am Ende immer gewonnen. Und das ist natürlich eine Frage, die sich dann aus dieser Struktur stellt. Genauso wie Vonovia, die zig, also unzählige Gerichtsurteile jetzt ignorieren zu ihren Mietspiegelmerkmalen, die alle sagen, das ist nicht rechtmäßig und die stellen sich einfach hin und verschicken das. Und wenn die Leute Angst haben und denken, oh Gott, das muss ich jetzt schnell unterschreiben, sonst verliere ich meine Wohnung, und dann unterschreiben die das und dann ist vorbei. Und dann ist Vonovia durch und wir alle haben das Problem, weil diese höhere Mieten gehen dann wiederum in den Mietspiegel ein und am Ende gewinnt der Konzern. Und das ist etwas, wo wir ran müssen.
Ja, ich finde auch, also ich kann auch nochmal, habe auch noch ein Beispiel aus meiner letzten Wohnungssuche, wo ich auch auf dem Heimstand in vielen Wohnungen war, wo ich auch ein bisschen den Eindruck hatte, genau, hier wurden jetzt so Sachen gemacht oder es wurden halt ganz gezielt, im Bad konnte man genau sehen, welche Merkmale eingebaut wurden, um den Objektstatus zu erhöhen. Und man sich so denkt, ja cool, brauche ich gar nicht. Aber wo man halt auch sieht, so dieses, das ist einfach ein strukturelles Problem und es lässt sich irgendwie ganz viele von diesen kleinen Regulierungen, die es dann irgendwie gibt, umgehen die Konzerne einfach dadurch, dass sie sich da ganz genau dran anpassen. Und das ist ja irgendwie auch nochmal ein Hinweis darauf, dass man da irgendwie so eine strukturelle Lösung braucht und es halt irgendwie nicht reicht, mit irgendwie diesen ganzen kleinen Sachen immer noch zu versuchen, irgendwie die Situation der Mieter so ein bisschen zu verbessern. Jetzt habt ihr ja das Gesetz vorgelegt, was die gesamte Situation verbessern soll, nämlich dadurch, dass wenn die Berlinerinnen und Berliner da zustimmen, tatsächlich diese Konzerne einfach direkt vergesellschaftet werden sollen, bis hin zu ihrer Marke von 3000 Wohnungen. Thomas, du bist ja nun der Jurist im Raum, vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, was jetzt einfach in diesem Gesetz steht.
Genau. Ja, ich bin hier für die Boring Law Stuff. Genau. Also was steht im Gesetz? Grundlage für das Gesetz, was wir jetzt in den letzten 2 Jahren, ich habe schon gesagt, zusammen mit unserer Kanzlei und dem wissenschaftlichen Beirat ausgearbeitet haben, ist der Beschlussvolksentscheid, den wir ja schon angesprochen haben. Also, dass Wohnungskonzerne, private Wohnungskonzerne mit mehr als 3000 Wohnungen in Berlin, dass die von der Gesellschaft betroffen sein sollen und die Ergebnisse der, ihr habt es angesprochen, der Expertinnen, der sogenannten Expertinnenkommission, weil die wichtige juristische Grundlagen gelegt hat und da nochmal ein bisschen etwas nachgeschärft hat, was uns bei der Arbeit auf jeden Fall geholfen hat. Was steht also drin? Große Wohnungskonzerne mit mehr als 3000 Wohnungen sind von der Vergesellschaftung betroffen. Diese Wohnungen dürfen 3000 Wohnungen behalten und ab der 3001. Wohnung werden die alle übrigen in Gemeineigentum überführt. Ausgenommen sind nach unserem Gesetz die landeseigenen Wohnungsbauunternehmen, die Genossenschaften, gemeinnützige und kirchliche Träger. Genau. Und die Entschädigung, das ist natürlich auch immer zentral. Die Entschädigung ist von nach unserem Modell deutlich unter Marktwert möglich. Unsere aktuellen Berechnungen gehen davon aus, dass wir etwa sowas wie 40-60% des herkömmlichen Marktwerts entschädigen. Das führt zu dem Ergebnis, dass wir dann am Ende 200 bis 220.000 Wohnungen in Berlin, so viele sind das, in quasi gemeinwohlorientierter Hand wiederbekommen. Und die sollen dann verwaltet werden von einer Anstalt öffentlichen Rechts. Das ist dann eine juristische Person. Genau, ich gehe nicht zu sehr ins Detail. Und die verwaltet das dann und die wäre dann die zweitgrößte staatliche Wohnungsbauunternehmen Europas nach der Wiener Wohnen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also so in der Größe der Wiener Wohnen wäre das dann. Genau, das ist ein Gesetz, das hat Luis vorhin schon kurz erwähnt. Wenn das abgestimmt wird im Volksentscheid, dann tritt es von den Berlinerinnen und Berlinern quasi ja gesagt wird, tritt das direkt in Kraft. Und dann brauchen wir den Senat nicht mehr, anders als beim ersten Volksentscheid und keine Verzögerungen mehr möglich.
Ja, interessant. Nun ist es ja aber auch, wenn der Senat selbst Gesetze erarbeitet und verabschiedet, auch so, dass dann trotzdem gegen die geklagt werden kann. Also wir erinnern uns ja nochmal an den Mietendeckel. Da hatte Berlin unter der letzten rot-rot-grünen Regierung ja eigentlich beschlossen, dass die Mieten abgesenkt werden müssen in einem demokratischen Verfahren. Und dann wurde dagegen geklagt und der Mietendeckel darüber wieder gekippt. Wie sicher seid ihr euch denn, wenn jetzt die BerlinerInnen wieder eine Mehrheit für dieses Gesetz der Vergesellschaftung stimmt, dass dann nicht erst vergesellschaftet und dann wieder zurückgenommen werden muss, weil es dann doch irgendwie verfassungswidrig ist. Was habt ihr euch da für Gedanken gemacht?
Genau, also das waren natürlich die zentralen Gedanken, die wir uns in den letzten 2 Jahren bei unserem Einschluss so gemacht haben. Wir sind der Meinung, dass wir auf alle juristischen Fragen, die sich stellen, überzeugende Antworten gefunden haben. Und deswegen sind wir der Meinung, dass dieses Gesetz der juristischen Überprüfung standhalten wird. Genau, wir gehen davon aus, dass das im Verfahren vielleicht, aber das sagen wir vielleicht mehr dazu, oder dass das beim Landesverfassungsgericht landen könnte. Aber auch da sind wir der Meinung, das wird das überstehen. Und erst dann wäre, wir sind ein besonders gut geprüftes Gesetz, erst dann würde es zum Bundesverfassungsgericht kommen. Also es ist so erst danach gescheitert.
Und es ist ja so, dass selbst wenn, also wenn unser Gesetz verabschiedet ist und dann nochmal jemand dagegen klagen sollte, hat es keine aufschiebende Wirkung. Also es bedeutet nicht, dass die Wohnungen auf einmal dann nicht mehr vergesellschaftet sind, sondern das muss halt dann vor Gericht ausgefochten werden. Wir sind der Meinung, das ist alles wasserdicht, das sollte keine Zweifel daran geben. Und es würde aber nicht bedeuten, dass dann auf einmal Berlin im Chaos versinkt oder sowas, sondern die Wohnungen sind vergesellschaftet und werden dann schon von der Trägerin, also von der Anstalt öffentlichen Rechts, verwaltet.
Der Mietendeckel zum Beispiel, der ist ja, soweit ich mich richtig erinnere, daran gescheitert dann am Ende, dass da das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, dass das gar nicht in der Zuständigkeit des Landes Berlin lag, zum Beispiel überhaupt eine Gesetzgebung dazu zu erlassen. Was glaubt ihr denn, dass ihr da auf der sicheren Seite seid?
Da sind wir uns ziemlich sicher, dass wir auf der richtigen Seite sind, weil da auch schon die besagte Expertinnenkommission das geprüft hat und die hat eindeutig festgestellt, dass das Land Berlin die sogenannte Kompetenz dazu hat, ein solches Vergesellschaftungsgesetz zu erlassen und die Berliner Landesverfassung dieser Sache auch nicht entgegensteht. Also diese beiden Punkte wurden immer so vorgebracht von Gegnerinnen der Vergesellschaftung, aber das haben die mit überzeugenden Argumenten ausgeräumt und das kann man auch im Abschlussbericht nachlesen.
Das ist ja schon mal gut. Dann vielleicht zu dem zweiten Punkt, der so ein bisschen kritisch ist. Wenn du jetzt sagst, dass unter Marktwert enteignet werden kann in eurem Gesetz nach oder enteignet werden soll, auch damit sich das überhaupt kostenmäßig möglich ist, dann hört sich das ja erstmal ganz schön wild an. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, Vonovia und Deutsche Wohnen, die inzwischen auch eins sind, aber diese großen Konzerne, die bekommen alle nur noch 40-60% des Werts ihrer Wohnung. Die sind darüber bestimmt nicht so happy, versuchen das bestimmt anzufechten. Wie habt ihr das denn geregelt oder warum glaubt ihr, dass das auch eine Klage überlebt würde?
Genau, also der Wert ist natürlich immer so eine Sache, die rechnen sich das auch immer ganz schön. Deswegen müssen wir auch immer so ein bisschen so eine Spanne angeben. Wir sind zu einem sehr schönen Entschädigungsmodell gekommen, das gleichzeitig neu und irgendwie auch nicht neu ist. Und vielleicht ganz zu Anfang, wir haben ein Modell entwickelt, bei dem es so ist, dass die Entschädigung bei sozialverträglichen Mieten und guter Instandhaltung aus den laufenden Mieteinnahmen refinanziert werden kann. Das heißt, diese Entschädigung, die wird den Berliner Landeshaushalt auch nicht belasten. Und trotzdem bekommt die Gemeinschaft einfach 250.000 Wohnungen. Die Vergesellschaftung ist also der beste Deal für Berlin. Genau, und wie haben wir das genau gemacht? Wie haben wir dieses Kaninchen aus dem Hut gezaubert? Unser Entschädigungsmodell richtet sich im Wesentlichen an dem Leistungsgedanken aus. Was heißt das? Das heißt, wir entschädigen, was eine Leistung ist und tatsächlich quasi einen Mehrwert für die Gesellschaft darstellt. Aber leistungslose oder spekulative Werte entschädigen wir nicht. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man ein Grundstück bewerten kann. Und hier haben wir uns für ein Verfahren entschieden, das quasi unterscheidet zwischen dem Gebäudewert, also wie viel ist das Hauswert, was auf dem Grundstück steht, und dem Boden darunter. So. Und dem Gebäudewert, da entschädigen wir quasi das, was es kosten würde, das Gebäude, wie es da jetzt steht, im jetzigen Zustand zu errichten. Also ein Gebäude, das jetzt schon 100 Jahre alt ist, das ist dann halt nicht, wenn es damals gebaut wurde, sondern das wird dann so gerechnet, ne? Das bildet ja einen tatsächlich bleibenden Mehrwert für die Gemeinschaft und deswegen ist das auch fair. Und es ist auch fair, weil die AOR, also die Trägerin dann, müsste dieses Gebäude ja auch selbst erstmal bauen. Das andere ist die Wertsteigerung des Bodens und die ist im Wesentlichen eine gesellschaftliche Leistung. Ja, also Berlin ist attraktiv, weil die Menschen hier leben, sie arbeiten in Cafés, den U-Bahnen, den Kulturbetrieben und deswegen ist das öffentliche Leben hier so toll und die Leute wollen hierher kommen und das ist einer der Punkte, der den Boden in Berlin teuer macht. Und der zweite Punkt, der den Boden in Berlin teuer macht, ist die Spekulation. Und da sehen wir ganz klar die Zahlen auch von dem Gutachterausschuss, der guckt sich immer an, wie viel der Boden so wert sein soll in Berlin. Und ab 2013, da explodiert diese Bodenwertentwicklung. Da haben wir Jahre, da steigen die Bodenpreise im Vergleich zum Vorjahr um 40 oder gar 70%. Und das ist ja wirklich, also es ist exzessiv und das hat natürlich mit Leistung überhaupt gar nichts mehr zu tun. Und deswegen haben wir in unserem Modell gesagt, das ist nichts, was mit Gemeinwirtschaft vereinbar ist. Das schneiden wir quasi ab und das ersetzen wir ab 2013 durch eine sogenannte angemessene Wertsteigerung von 3,5%, was ich finde immer noch ziemlich weit entgegenkommt. Also man hätte ja auch einfach 0 sagen können, 0% Steigerung, so ist das jetzt. Genau, und ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, damit rechnen wir damit, dass wir zwischen 40 und 60% des herkömmlich angenommenen Verkehrswerts entschädigen, etwa bei dieser Höhe. Und genau, das ist also die Höhe der Entschädigung. Ganz kurz noch dazu, wie wir entschädigen. Wir geben den Konzernen quasi nicht Geld, sondern wir geben den Schuldverschreibungen, das sind Wertpapiere. Und da steht quasi drauf, die Summe, die dieses Gebäude jetzt gekostet hat, das Wertpapier wird verzinst und über 100 Jahre gestreckt ausgezahlt. Und durch diese Streckung, immer jährliche Auszahlung, können wir das aus den Mieten refinanzieren. Und damit Genau, haben wir dann eine 250.000 Wohnungen, ohne dass das den Haushalt belastet und ohne dass die Mieterinnen und Mieter wieder Sorgen haben müssen vor horrenden Mietsteigerungen oder Instandhaltungsstau und so weiter, was sie jetzt alles haben.
Sorry für die kurze Unterbrechung. Du hörst den Was tun Podcast. Inken und ich sprechen heute mit Thomas und Luis von der Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen darüber, wie sie in Berlin große Immobilienkonzerne vergesellschaften wollen. Wenn du Freunde oder Genossinnen hast, die das Thema auch interessiert, dann leite ihnen doch jetzt den Link zur Folge weiter. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
Ja, alle Achtung, es hört sich so an, als hätte es sich gelohnt, dass ihr euch da 2 Jahre eingeschlossen habt und euch da wirklich ein spannendes Gesetz überlegt. Und besonders gut ist natürlich auch in der aktuellen Haushaltssituation des Berliner Senats, wo man sicherlich nicht gut argumentieren könnte, dass es noch weitere Kosten gibt, dass das praktisch für den Senat auch kostenneutral ja möglich wäre, wenn das so durchgeht und das Landesverfassungsgericht entscheidet, dass das so rechtmäßig ist und so gehen kann. Wie stellt ihr denn dann jetzt aber im Gesetz sicher, dass dann auch wirklich, wirklich enteignet wird?
Genau, also die Verfassung, unser Grundgesetz sagt, dass man quasi durch Gesetz vergesellschaftet werden muss. Das heißt, man darf der Verwaltung keinen Spielraum mehr lassen. Das heißt, es müssen alle Kriterien im Gesetz drinstehen. Und das ist auch, was wir da reingeschrieben haben. Wir haben Kriterien dafür reingeschrieben. Was ist eine Wohnung? Das hat sehr lange gedauert, denkt man gar nicht. Ja, ist die von außen begehbar oder durch eine andere Wohnung begehbar? Es ist, am Ende ist es total kompliziert. Der Teufel steckt da gerne im Detail. Und das haben wir also geklärt, was ist eine Wohnung, was ist eine Wohnimmobilie, welche 3000 Wohnungen behalten die Konzerne, damit es da keinen gleichheitsrechtlichen Verstoß gibt. Da steht alles drin. Und dann sind noch 2 wesentliche Punkte. Der eine ist, wir wissen jetzt durch diese chronische Undurchsichtigkeit des deutschen Immobilienmarkts, ist es so, dass man einfach auch nicht so ganz genau weiß, welche Immobilien immer den Konzernen gehören. Das heißt, die haben Auskunftspflichten. Das heißt, die müssen uns sagen, das steht auch im Gesetz drin, welche Immobilien ihnen gehören. Das müssen die alles auflisten. Und wenn sie das nicht, da gibt es Fristen dafür, in welcher Zeit sie das zu erledigen haben. Und wenn sie das nicht machen in der Frist, dann sind auch Bußgelder drin, die da drin stehen. Das heißt Geldstrafen. Und da kann es dann dabei gehen, dass es Konzerne sind. Und da gibt es Geldstrafen bis zu 200.000.000 Euro pro Verstoß. Das ist also hoffentlich ein Anreiz dafür, hier mitzuwirken. Das ist so ein bisschen unser Ziel dahinter. Und der zweite Punkt, den wir leider so ein bisschen aus Erfahrung gelernt haben bei unserem ersten Volksentscheid, war, dass auch die Verwaltung häufig bei solchen oder bei diesem konkreten Projekt auf der Bremse steht. Und da haben wir auch so gut wie es geht versucht, dem so ein bisschen vorzubauen und auch da Fristen einzubauen, um quasi zu sehen, wann macht die Verwaltung ihre Arbeit nicht. Aber wir gehen davon aus, dass wenn das einmal Gesetz ist, dass das dann auch umgesetzt wird und dass das funktioniert. Da hat die quasi der Senat dann nichts mehr zu sagen, hoffentlich, außer dass er es macht. Ach ja, eine Sache fällt mir noch ein, weil das auch immer so, auch in der Kampagne so eine Sorge ist, können die Konzerne sich nicht aufspalten oder können die Abverkäufe machen oder all so Sachen. Das sind ja seltsame Unternehmenskonstrukte, aber da haben wir auch vorgebaut. Das war natürlich auch ein wesentlicher Teil unserer Beratung. Wer hätte gedacht, dass ich mich mit Gesellschaftsrecht auseinandersetze? Na gut. Und jedenfalls haben wir die so zusammengezogen. Dann rechnen wir die also Unternehmen zusammen, Töchterunternehmen, die werden alle zu einem sogenannten Unternehmensverbund zusammengezogen und alle zusammen halten dann, wenn die 3000 Wohnungen haben, dann unterfallen sie dem Gesetz. Und das zweite, mit dem wir arbeiten, ist ein Bestandsstichtag. Das heißt, wenn konkret absehbar ist, dass das Gesetz zustande kommt, dass es dann, wenn das Volksbegehren für zulässig erklärt wird, ab dann wird quasi die Situation eingefroren und alles, was die Konzerne danach machen, aufspalten, abverkaufen und so weiter, ist unerheblich für die Vergesellschaftung. Und dann hoffen wir, dass wir da so den quasi dem Riegel vorgeschoben haben, diesen Umgehungsstrategien.
Das heißt, damit wollt ihr praktisch sicherstellen, dass es nicht zu einer Situation kommt, wo, sagen wir mal, Heimstaden ganz viele kleine Tochterheimstaden-Unternehmen gründet, die jeweils aber nur 3000 Wohnungen haben und die dann halt sagen, sorry Leute, bei uns gibt's nicht zu vergesellschaften, wir haben ja nur diese ganz vielen kleinen Töchter und die Gesamtgruppe hat vielleicht noch nicht mal überhaupt Immobilieneigentum oder so. Das klingt natürlich sehr klug und nach einem interessanten Ansatz. Ich stelle mir das so ein bisschen vor, jetzt die letzten Jahre habt ihr einfach super viel euch mit diesem ganzen juristischen Klein-Klein befasst, das alles durchdekliniert bis ins letzte Detail, überlegt, wie kann man das alles möglichst rechtssicher gestalten und wie gibt's auch kreative Lösungen, mit denen man diesen Wert der Wohnung da runtersetzen kann, also unter das, was sonst der Marktpreis wäre. Und jetzt gibt es ja aber praktisch auch noch den Ausblick auf die Zeit, bis dann die BerlinerInnen tatsächlich abstimmen können über das Gesetz. Nehmt uns doch da nochmal so ein bisschen mit. Wie wollt ihr denn jetzt auf Grundlage oder mit diesem tollen Gesetz im Köcher die BerlinerInnen und Berliner wieder so begeistern dafür, dass das jetzt diesmal wirklich klappen kann und Vergesellschaftung wieder in der Luft liegt?
Ja, sehr gerne. Also ich kann erstmal was dazu erzählen, wie es denn jetzt überhaupt weitergeht. Genau. Also wir haben jetzt diesen tollen Entwurf und der geht jetzt in den Feedback-Prozess. Also unsere Juristinnen setzen sich jetzt zusammen mit Expertinnen aus allen möglichen Bereichen und machen das noch besser. Und parallel arbeiten unsere Juristinnen an einem zweiten Gesetz, weil leider reicht das Vergesellschaftungsgesetz nicht. Wir brauchen noch ein zweites, weil wir müssen ja auch noch definieren, wie eigentlich die Anstalt öffentlichen Rechts, also die Trägerin, die am Ende die vergesellschaften Wohnungen verwaltet, wie die eigentlich genau aufgebaut sein soll. Und dafür brauchen wir noch ein Trägergesetz oder Trägerinnengesetz. Und das wird gerade parallel geschrieben. Das ist aber zum Glück rechtlich immer noch wahrscheinlich kompliziert genug, aber kein Vergleich zu, was dieses Vergesellschaftungsgesetz, dieser erste Teil jetzt, was dafür gemacht werden musste. Das heißt, das wird schneller gehen. Genau, wir hoffen, dass wir das nächstes Jahr fertigstellen oder sind da sehr zuversichtlich und können dann direkt in die erste Sammelphase starten. Also wenn man Volksbegehren startet in Berlin, dann gibt es eine erste Sammelphase und da muss man 20.000 Unterschriften zusammenbekommen und das ist, glaube ich, für uns ein Klacks. Ich glaube, das schaffen wir ja sehr schnell. Und dann landet das Gesetz beim Senat. Der muss dieses Volksbegehren dann zulassen. Das heißt, der muss das prüfen. Der kann dann entweder dagegen klagen, wo wir sagen würden, das ist auf gar keinen Fall nötig, weil aus unserer Sicht gibt es nichts, wogegen man klagen sollte. Sie könnten aber auch sagen, hey, wir setzen es einfach direkt um, weil looking at you, Linkspartei, die eventuell vielleicht nach nächstem Jahr den Senat anführt, die könnten auch sagen, naja gut, der Beschlussvolksentscheid von 2021, der gilt ja nach wie vor. Das heißt, die könnten das Gesetz nehmen und einfach umsetzen. Genau, aber wenn sie das nicht machen, dann starten wir in die zweite Sammelphase und da brauchen wir dann 180.000 Unterschriften. Das heißt, dann wird die Stadt wieder lila-gelb gefärbt. Ich glaube, die Leute freuen sich auch mega drauf. Also wir haben eine Sammel-AG und die überlegen jetzt schon Strategien und haben Bock zu plakatieren und so.
Das wäre schon fast vielleicht ein bisschen enttäuschend, wenn der Senat es einfach annimmt.
Ja, steht schon in den Startlöchern. Die Westen wurden wieder rausgeholt. Total, genau. Und wenn wir diese Unterschriften dann zusammengesammelt haben, dann kann der Volksentscheid stattfinden. Und da muss dann ein Viertel der Wahlberechtigten in Berlin mehrheitlich mit Ja stimmen. Und wie schon öfter jetzt gesagt, dieses Ja ersetzt dann den Parlamentsbeschluss. Das heißt, dann tritt das Gesetz direkt in Kraft und ab dann werden alle Schritte auch von unserem Vergesellschaftungsgesetz geregelt. Also wie genau dann diese Vergesellschaftung vonstatten gehen soll, steht alles im Gesetz und das wird dann eingeleitet.
Ja, mega cool. Ich bin auch schon sehr gespannt drauf und ich finde, wenn wir jetzt darüber reden, hat man auch direkt wieder ein bisschen Lust zu sammeln und an die Tür zu gehen.
Mit random Leuten zu sprechen auf der Straße.
Letztes Mal hat DWE da ja wirklich gerade beim Thema Organizing und in dieser Sammelphase neue Maßstäbe gesetzt, auch was Haustürgespräche angeht in Berlin. Und die Taktiken wurden dann auch in vielen anderen Kontexten übernommen. Also jetzt zum Beispiel auch im Bundestagswahlkampf von der Linkspartei und auch von anderen Initiativen. Also es gab ja danach wirklich mehrere Volksentscheide in Berlin, die sich da auch ein Beispiel dran genommen haben. Was hat sich denn in der Zwischenzeit auch bei euch vielleicht nochmal an Kampagnen und Organizing-Methoden geändert?
Ja, also ich glaube, erstmal ist es ein Riesenerfolg, dass wir einfach wirklich noch in fast allen Bezirken funktionierende Kiez-Teams haben, weil die haben sich ja während der Pandemie gegründet. Das heißt, die sind einfach total resilient und haben einfach das bis jetzt durchgehalten, sich zu treffen, sei es online, sei es in irgendwelchen Kneipen oder Kiezbüros oder so. Und die sind einfach nach wie vor total aktiv. Und das ist, glaube ich, auch voll der Vorteil gegenüber einen großen Teil der anderen MieterInnenbewegungen in der Stadt, weil da super viel vor, also so 2019 lief da super viel, aber sehr viele von denen sind auch halt leider einfach über die Pandemie zerbrochen sozusagen. Ja, und diese Kiez-Teams, da haben Leute jetzt einfach über die Jahre total viel Organizing-Erfahrung gesammelt. Also die sind eben in diesen Kiez-Projekten, wo sie auch außerhalb von ihren eigenen Kiezen MieterInnen unterstützen bei ihrem Kampf gegen die Großkonzerne und haben da auch total viel Selbstwirksamkeit gesammelt. Also zum Beispiel die Klage gegen die gefälschten Heizkostenabrechnungen bei Venovia, die hatte ja Erfolg. Und ich glaube, das war zum Beispiel auch so ein Moment, wo alle gesehen haben, okay, wenn man sich halt irgendwie organisiert, dann bringt es was und man ist nicht machtlos gegenüber seinem Vermieter. Gleichzeitig haben wir, glaube ich, auch ganz gute Bündnisarbeit gemacht, auch in andere Städte. Also wir haben zum Beispiel während der Bundestagswahl in diesem Jahr haben wir uns ein Bündnis angeschlossen für einen Mietendeckel und haben auch darüber einfach nochmal total viele andere Initiativen kennengelernt. Ich glaube, das wird uns auch helfen. Genau, aber ich glaube, insgesamt würde ich schon sagen, dass 2021 einfach wirklich ein Erfolgsmodell war, weil also ich bin ja zum Beispiel, oder wir sind beide ja in der Phase dazugekommen und ich glaube auch beide deshalb, weil das so niedrigschwellig war. Also wir wollen das auf jeden Fall wieder machen, dass Leute einfach auch nur Unterschriften sammeln gehen können. Die müssen da nicht zu irgendwelchen nervigen Plena kommen oder so. Die können einfach sich eine Weste und eine Liste schnappen und losgehen. Und das war ein Erfolgsmodell und das wollen wir auf jeden Fall wieder machen so.
Genau, ich kenne auch einen von der ersten Sammelphase, der war nie auf einem Plenum und der hat, glaube ich, 1000 Unterschriften gesammelt oder so. Das ist so.
Ja.
Ja, nice. Das ist ja sonst oft so ein bisschen die Krankheit linker Gruppen, dass dann am Ende das Plenum den größten Platz einnimmt im ganzen Engagement und daneben irgendwie wenig Zeit bleibt, um wirklich auch was zu machen. Und da ja ist DWE auf jeden Fall ein super gutes Gegenbeispiel, wie man es auch machen kann und wie eben so diese praktische Organisierungsarbeit stärker im Vordergrund steht und die ja Entscheidungsfragen und organisatorischen Fragen eben so ein bisschen auf ins Backend verlagert werden. Ich merke so ein bisschen, wenn wir jetzt drüber reden, vielleicht auch nochmal so als Gegenpol zu euch, dass ich dann doch so ein bisschen die, ja, meine Politikverdrossenheit so, vielleicht so ein bisschen spüre. Also an mir sind die letzten Jahre nicht ganz spurlos vorübergegangen und ich habe mich gefragt, ob das auch was ist, was euch begegnet, wenn ihr jetzt praktisch mit den anderen Aktiven in Kontakt seid oder wenn ihr über das nächste Jahr nachdenkt, wie man es irgendwie schafft, ja, eben wieder diese Begeisterung wirklich zu entfachen. Und was denkt ihr, wie gelingt es, den Leuten wirklich wieder zu vermitteln, diese Vergesellschaftung ist tatsächlich möglich und man macht nicht nur nochmal einen Riesenaufriss, um dann enttäuscht zu werden?
Ja, also du hast da total den guten Punkt, weil mir geht's ehrlich gesagt genauso. Also ich bin genauso angepisst vom Senat. Ich war halt auch 2021 noch mal ein paar Jahre jünger. Und das klingt jetzt irgendwie so dumm, aber so, ich habe da halt wirklich damit gerechnet, dass halt vergesellschaftet wird und war dann irgendwie so ein bisschen entrüstet, als so andere Leute in der Kampagne waren, so, naja, aber das ist jetzt noch ein langer Weg. Ja, klar. Ich war so, hä? Aber wie? Also diese, genau, also diese Politikverdrossenheit fühle ich komplett und ich glaube, es wird gar nicht so einfach. Ich glaube, da werden halt einfach diese persönlichen Gespräche total wichtig und Leuten wirklich nochmal zu vermitteln, so, hey, diesmal ist es ein Gesetzesvolksentscheid. Auch wer kennt den Unterschied zwischen Beschluss und Gesetzesvolksentscheid? Ja. Also man muss es Leuten wirklich, glaube ich, sich mit viel Zeit nehmen und es gut erklären und dadurch Leuten halt Hoffnung geben. Aber ich bin zuversichtlich, dass es auch diesmal erfolgreich sein wird. Und das hat, glaube ich, mehrere Gründe. Du kannst mich gerne noch ergänzen. Aber also einmal ist es einfach so, die Mietenkrise hat sich nochmal krasser verschärft seit 2021. Also ich habe es nochmal nachgeschaut, in keiner Stadt steigen die Mieten so krass wie in Berlin und allein seit 2022 sind die um 42% gestiegen und kosten im Schnitt 15 Euro pro Quadratmeter. Also das ist halt heftig, das kann sich niemand mehr leisten. Es gibt halt noch nicht mal mehr einen Mietendeckel mittlerweile, das war ja 2021 auch noch anders. Und das ist das eine und das andere ist, glaube ich, also das heißt, dass man, glaube ich, Leuten einfach immer noch für das Thema Mieten gewinnen kann, weil das die Leute immer noch wahnsinnig beschäftigt. Und das Zweite ist, dass wir, glaube ich, einfach irgendwie einmal gesehen haben bei der Linkspartei Anfang des Jahres, dass die einen krassen Wahlkampf hingelegt hat zur Bundestagswahl mit dem Thema Mieten und das einfach in den Mittelpunkt gestellt hat. Und das hat funktioniert. Und wo man es auch noch gesehen hat, war jetzt erst vor ein paar Wochen, als Mamdani in New York gewonnen hat, auch der hat das Thema Mieten als ganz klaren Punkt in den Mittelpunkt seines Wahlkampfs gestellt und es hat funktioniert. Also da sieht man einfach so, Mieten ist ein verbindendes Thema und wir können mit Mieten Volksentscheide gewinnen, wir können auch mit Mieten Wahlen gewinnen, ja.
Mittlerweile haben wir nicht mehr die große Unterscheidung gesellschaftlich zwischen den Leuten, die Kapital haben und den Leuten, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, sondern den Leuten, die eine Wohnung besitzen und den Leuten, die eine Wohnung mieten müssen.
Ja,
ne?
Das ist so.
Es ist eine Refeudalisierung. Ja, vielleicht ergänze ich noch was so aus unserer Initiative ist. Also wir haben ja ein ganz klares Ziel, das ist immer sehr hilfreich. Und in der Initiative hat man das auch gemerkt, wir als diese juristische Gruppe haben jetzt sehr arbeitsreiche Einschließzeit von 2 Jahren hinter uns, aber es war natürlich in der Initiative auch irgendwie eine Durststrecke. Mhm. Und das hat die INI ganz toll gemacht. Es gab auch lange Diskussionen, wie wir das quasi, ich sag jetzt mal, überbrücken können. Und jetzt merkt man wieder, das Ziel ist wieder konkret da. Die Leute sind motiviert. Und auch in unserer Kampagne merkt man bei den Menschen, die dabei sind, so einen Ruck, der da durchgeht. Es sind mal wieder sehr viele neue zu uns gestoßen in der letzten Zeit, die motiviert sind, die dann hier die Mietenfrage und die Vergesellschaftungsfrage dann nach vorne bringen wollen. Und ich hoffe, dass sich diese Aufbruchstimmung auch wieder auf die Stadtgesellschaft übertragen lässt.
Ja, ich kann mir auch voll vorstellen, dass es noch diese anderen Organizing-Projekte zwischendurch zu machen. Also ihr habt ja jetzt schon erzählt, auch dass ihr zwischendurch in bestimmten Kiezen in Berlin unterwegs wart, vor allem und da Mieterinnen und Mieter unterstützt habt, dabei zu klagen gegen die Konzerne oder auch so sich zu organisieren, gegen Adler zum Beispiel. Und dass ich mir irgendwie auch vorstellen kann, dass sich nochmal auf eine andere Art und Weise Organizing zu machen, mit Mietern in Kontakt zu kommen, vielleicht auch wirklich nochmal mehr resilient irgendwie macht und so ein bisschen das Selbstbewusstsein von den Aktiven irgendwie auch stärkt und sie es jetzt wieder einsetzen können. Wir wollten nochmal auf einen anderen Aspekt zu sprechen kommen, der sich vielleicht eher so ein bisschen mit der Pressearbeit oder mit dem Messaging so einer Kampagne auseinandersetzt. Als wir über den Beschlussvolksentscheid gesprochen haben vor 4 Jahren, da war ein Argument dafür, auch einen Beschlussvolksentscheid zu machen, auch, dass es weniger leicht verhetzbar ist, weil man in so ein paar Punkten noch ein bisschen schwammiger bleiben kann und auch manchmal in der Kampagne dann sagen kann, wie das dann ganz genau ist, sehen wir dann, wenn das Gesetz geschrieben wird. Diesen Vorteil, den hat man ja jetzt nicht mehr, wenn bei dem Gesetzesvolksentscheid, da steht ja jetzt wirklich alles sehr klar drin. Und es hat vielleicht auch eine gewisse Gefahr halt der Verhetzbarkeit. Wie geht ihr denn damit um?
Ich würde sagen, einerseits ist das richtig, dass man die Beschlussvolksentscheid nicht so verhetzen kann. Andererseits ist uns gefühlt, also der Wind vom politischen Gegner auch schon beim ersten Volksentscheid ordentlich ins Gesicht geblasen. Und das waren in der Regel wenig Sachargumente. Das hat zu Gutachtenauseinandersetzungen geführt. Da gab es da hin und her gewechselt und dann gab es Kostenschätzungen und Rechnungshofberichte und all so Sachen, die so versucht haben, dieser INI die Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Und letztlich merkt man das auch dass was uns entgegenkommt, selten wirklich mit den Inhalten zu tun hat, weil wir ein Gesetz veröffentlicht haben, ja, an unserem Jahrestag am 26.09., also der Jahrestag des gewonnenen Volksentscheids vor 4 Jahren. Und einen Tag später hat der Fraktionsvorsitzende der CDU, ich glaube Herr Stettner ist das, hat schon gesagt, das ist verfassungswidrig. Wie hat der diese 30 Seiten Gesetz und diese 100 Seiten Begründung in der Zeit gelesen, möchte ich gern wissen. Also er hat scheinbar sonst nicht viel zu tun. Aber jedenfalls, das hat dann halt oft nicht so richtig was damit zu tun, was wir konkret machen, sondern mehr, wo man sich politisch verortet. Und das ist so ein bisschen der diskursive Hintergrund. Und ansonsten, naja, ich wiederhole mich, aber wir haben mit den besten Leuten in Deutschland, die auf dem Gebiet der Vergesellschaftung unterwegs sind, zusammengearbeitet. Wir haben wirklich sehr viel hin und her überlegt und ganz viele Sachen wieder verworfen und sind jetzt bei einem Gesetz rausgekommen, bei dem wir sagen, das ist einfach gute Arbeit und das hält. Und wir haben ja auch alle eingeladen dazu, jetzt zu sagen, wir sind jetzt ein bisschen in so einen Feedback-Prozess sozusagen gegangen und haben gesagt, hier, wir veröffentlichen das jetzt auch vorher und nicht erst zur Anmeldung des Volksentscheids, damit eben mal diese Kritik von wegen, das sei alles irgendwie ganz böse, dass die mal versachlicht würden, da tatsächlich drauf eingegangen wird. Und bisher kam da nicht viel.
Das heißt, ihr macht jetzt eigentlich so Prozesse, die sonst in den Senatsverwaltungen ablaufen mit den Beteiligungsprozessen. Dann werden alle eingeladen, dann kann jeder mal sprechen, dann guckt man nochmal und erklärt nochmal. Und das ist, finde ich, schon auch irgendwie krass, dass es jetzt auf einmal eine Initiative oder eine soziale Bewegung sich da, es ist ja wie so eine Art, ja, quasi Institutionalisierung, die da stattfindet.
Also komplett, wir haben auch, als die Juristin uns das erste Mal das Gesetz präsentiert haben, hat man auch einfach gesehen, das ist die Arbeit, die normalerweise mehrere Ministerien machen.
Ja.
Weil das ist ein Querschnittsthema, das ist nicht nur Immobilienrecht, sondern da kommen super viele Rechtsgebiete zusammen und es ist halt auch gleichzeitig juristisches Neuland. Mhm. Und das ist wirklich, also ich finde es so beeindruckend, dass sich unsere Juristinnen das so krass hinbekommen haben.
Sorry für die kurze Unterbrechung. Du hörst den Was tun Podcast. Wir senden einmal im Monat unabhängig, werbefrei und für alle. Damit das auch in Zukunft so bleibt, sind wir auf eure Unterstützung angewiesen. Falls du noch nicht dabei bist, dann kannst du schon ab 3 Euro im Monat Was tun und den Dissens-Podcast im Doppelpack unterstützen. Alle Infos dafür und unseren Steady-Link findest du in der Beschreibung. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
Ein anderer Punkt sind ja noch diese Genossenschaftswohnungen. Ich erinnere mich aus der letzten Phase 2021, ein Freund von mir wohnt in einer Genossenschaftswohnung und die haben von dieser Genossenschaft dann so einen Brief bekommen, dass sie gegen den Volksentscheid stimmen sollen, weil ihre Wohnung davon auch betroffen sein könnte. Und da dachte ich jetzt, vielleicht ist es ja jetzt auf der Seite auch gut, dass es so klar im Gesetz feststeht und ihr die Genossenschaften ausgenommen habt und auf der Seite jetzt auch vielleicht weniger verhetzbar.
Ja, diese Aktion fand ich auch schon so ein bisschen schwierig damals und da haben sich ja auch Leute gegen organisiert, die in Genossenschaften wohnen und die sagen, also in unserem Namen ist das jetzt hier aber nicht so. Wir können nur klarstellen, also wir haben am Anfang schon immer gesagt, Genossenschaften, die sind ausgenommen, die sollen ausgenommen sein. Verfassungsrechtlicher Hintergrund ist, die Genossenschaften sind im Sinne des Grundgesetzes schon Gemeinwirtschaft. Und was schon Gemeinwirtschaft ist, kann quasi nicht nochmal Gemeinwirtschaft werden sozusagen. Und da haben wir gesagt, das soll ausgenommen werden und das geht auch auszunehmen. Und da haben dieser Brief stellte das quasi in Frage, dass das überhaupt rechtlich möglich ist. Und da hat die Expertinnenkommission auch ganz klar gesagt, das ist möglich, das ist so, wie sich die Initiative, also wie wir uns das am Anfang gedacht haben, so kann das ausgenommen werden. Und jetzt haben wir es natürlich auch nochmal direkt ins Gesetz reingeschrieben, dass die dann ausgenommen sind. Und ich habe auch den Eindruck, dass das jetzt nicht mehr verfängt nach dieser Hin- und Her-Diskussion.
Ja, im nächsten Jahr steht ja auch wieder ein Wahlkampf an in Berlin. Das Abgeordnetenhaus wird neu gewählt und es deutet gerade einiges darauf hin, dass Schwarz-Rot die eigene Mehrheit verliert und womöglich sogar die Linkspartei, ja, ein rot-rot-grünes Bündnis im nächsten Senat im Roten Rathaus anführen könnte. Jetzt ist ja so ein bisschen die Frage für euch als Initiative, wie ihr das in dieser Situation schafft, dass die unterschiedlichen Parteien vielleicht ja in so einer Art Wettkampf oder Konkurrenz um die Nähe zu euch als einer Initiative treten, die ja ein Stück weit von sich behaupten kann, dass die Mehrheit der Berliner schon mal für sie gestimmt hat. Habt ihr dafür einen Plan, wie ihr ja letztendlich so eine Art Überbietungswettbewerb bei den Parteien auslösen wollt, jetzt im Wahlkampf?
Ja, gute Frage. Wir werden uns auf jeden Fall darauf vorbereiten. Also ich glaube, erstmal ist es voll wichtig zu sagen, 2021 beim ersten Volksentscheid haben über 1 Million der BerlinerInnen mit Ja gestimmt. Das heißt, das waren nicht nur linke WählerInnen, das waren auch nicht nur links-rot-rot-grüne Wählerinnen, sondern da waren viele von der CDU dabei, da waren auch viele sogar von der AfD dabei. Also das muss man erstmal sagen, alle WählerInnen aller Parteien haben uns gewählt. Vielleicht nicht so viele FDPler, das würde ich mal ausnehmen. Aber ansonsten gilt damit der Appell auch an alle Parteien, dieses Votum umzusetzen. Also es gibt den demokratischen Auftrag und alle Parteien müssen das umsetzen. Und für uns steht das nicht zur Diskussion. Wir waren noch nie nur ein Projekt der Linkspartei oder sowas, keineswegs, sondern auch die Grünen haben zum Beispiel schon gesagt, dass sie vergesellschaften werden. Auch als Antwort auf unseren Entwurf des Gesetzes kamen direkt wohlwollende Pressemitteilungen. Also wir nehmen die da beim Wort. Selbst bei der SPD gibt es auf jeden Fall in der Basis Leute, die Anträge geschrieben haben, dass die WE unterstützt werden soll. Also auch da regt sich Widerstand. Die Basis möchte das umsetzen so. Und ja, auf die CDU, da setzen wir keine Hoffnung. Aber das ändert nichts an unserem Appell. Eure WählerInnen haben uns gewählt. Setzt diesen Volksentscheid um. Punkt.
Ja, das habe ich auch schon gesehen, dass sich zumindest auch der Grünen-Spitzenkandidat jetzt schon gesagt hat, es soll irgendwann umgesetzt werden und da, glaube ich, auch so ein bisschen in Konkurrenz zur Linkspartei treten will. Das ist ja erstmal wahrscheinlich sehr in eurem Sinne. Wie wollt ihr es denn aber schaffen, auch das Thema überhaupt so ein bisschen auf die Agenda zu heben? Weil ich meine, bei der Berlin-Wahl geht es natürlich nicht nur um Mieten, sondern ja, geht es auch um Verkehrspolitik, es wird viel um die Sparpolitik in Berlin gehen, um Kultur und Soziales. Was habt ihr denn da für eine Idee, wie ihr das Thema Mieten und den Volksentscheid auch in den Fokus stellen wollt?
Also ich glaube ehrlich gesagt schon, dass das bestimmende Thema für Berliner in ihre Wohnung und ihre Miete ist. Also ich finde, man merkt es auch ein bisschen anekdotische Evidenz, aber Smalltalk-Thema Nummer 1 in Berlin ist einfach Wohnen. Also wirklich egal, in welchem Kontext ich neue Leute kennenlerne, man redet erstmal darüber, und wie wohnst du? Ach Mensch, toll. Ach so wenig? Wow, wann hast du denn in deinem, wie alt ist dein Mietvertrag und so weiter. Also so, es beschäftigt alle Leute. Und ich glaube, deswegen habe ich ehrlich gesagt da keine Bedenken, dass wir das ganz oben auf die Agenda bringen können. Wir haben bei der Wiederholungswahl eine große Aktion gemacht, wo wir alle Abgeordneten gefragt haben, dass sie sich positionieren müssen. Also, dass wir mit so einem Art Ampelsystem klar gezeigt haben, so, das ist eine Vergesellschaftungsgegner, das ist eine Vergesellschaftungsbefürworterin. Ich kann mir vorstellen, dass wir so in die Richtung auch nochmal gehen. Und ich glaube, ansonsten ist unsere Stärke auch einfach unsere Masse. Wir sind so viele Leute und wenn wir wollen, dann ist in einer Nacht ganz Berlin voll plakatiert. Deswegen, wir werden das einsetzen und sie sollten uns fürchten.
Power Move.
Genau, ich würde auch noch ergänzen, wir haben ja schon vor, das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, weil das immer mit der Prognostizierung schwierig ist, fertig zu werden mit den Gesetzen so, dass wir quasi in den Wahlkampf, in die heiße Wahlkampfphase noch mit unserem Sammeln eingreifen können. Das heißt, in der Wahlkampfphase wollen wir mit unseren Westen wieder auf der Straße präsent sein, wollen mit den Berlinerinnen und Berlinern ins Gespräch kommen und auch so dieses Thema Mieten brauchen wir, glaube ich, nicht auf die Agenda heben, aber dass eine der Lösungen die Vergesellschaftung ist, das wollen wir den Leuten wieder ins Gedächtnis rufen und ich denke, da haben wir gute Aussichten.
Das heißt, ihr werdet letztendlich einfach auch ein Stück weit durch die Sichtbarkeit von euch als Initiative, Luis, du hattest es schon gesagt, mit dem, dadurch, dass ihr praktisch mit euren Farben gelb, lila wieder überall sichtbar seid, so ein bisschen darüber das Thema auch nach oben pushen. Ja, wir haben ja jetzt schon über viel gesprochen. Erst über das Gesetz, diese 2 Jahre, die jetzt hinter uns liegen, wo ihr da das alles erarbeitet habt. Jetzt der Ausblick in die Zukunft bis zu dem Zeitpunkt, wo die BerlinerInnen dann tatsächlich auch abstimmen können und ihr Kreuzchen für oder gegen den Volksentscheid machen können. Thomas, kannst du uns zum Ende nochmal so ein bisschen so einen zeitlichen Ablauf geben? Also von jetzt aus gedacht, was sind die unterschiedlichen wichtigen Termine, die man sich vielleicht schon rot im Kalender markieren sollte? Und was sind auch so die unterschiedlichen Phasen, wo Leute dann dazustoßen können?
Genau, also da nagel mich da jetzt bitte nicht fest. Das ist immer mit vielen Unwägbarkeiten verbunden, so ein Gesetz erarbeiten. Wenn man so eine kleine publige Initiative ist wie wir. Nein, also natürlich versuchen wir das möglichst schnell zu machen, aber da geht auch Genauigkeit vor Schnelligkeit. Aktuell ist der Plan, dass wir im frühen Sommer wieder anfangen können mit Sammeln. Das heißt, bis dahin haben wir die beiden Gesetze, das jetzt vorgelegte Gesetz zur Vergesellschaftung und das Trägerinnengesetz fertiggeschrieben, den Volksentscheid angemeldet beim Senat und dann hat er 2 Monate Zeit zur Kostenschätzung. Dann geht es mit der ersten Sammelphase los und dann ist das Ziel quasi in 6 Monaten 20.000 gültige Unterschriften zu sammeln. Und wir planen, dass halt diese Sammelphase dann jedenfalls im heißen Teil des Wahlkampfs auf jeden Fall stattfindet. Genau. Und das heißt, dazu kommen bei uns immer rote Termine, die man jetzt durch rot im Kalender eintragen kann. Habe ich jetzt leider nicht für euch im Gepäck.
Okay, aber das heißt, man könnte vielleicht sagen, die heiße Phase des Wahlkampfs ist ja meistens so die letzten 6 Wochen. Da kann man sich auf jeden Fall drauf einstellen. Also so Ende August und dann im September nächsten Jahres, da wird auf jeden Fall gesammelt, da sind die Leute am Start. Ja, für HörerInnen, die sich jetzt gesagt haben, das klingt alles total interessant und ich hätte Bock, wohne selbst in Berlin und hätte Bock mitzumachen. Was ist denn dann so der konkrete Weg? Wie finden Leute denn zu euch und wie kommt man so richtig auch dazu? Also es ist ja die eine Sache, einen Podcast zu hören und zu sagen, ah ja, nice, support ich. Und das andere ist dann nochmal irgendwie so dieses, ja, so diese Übersetzung, wo fange ich an, wo kann ich hingehen, wo kann ich mich anmelden, wie funktioniert das bei euch?
Ja, also erstmal möchte ich sagen, alle sind willkommen. Wir freuen uns total über neue Menschen und bei uns sind auch alle Skills willkommen. Also ich glaube, das Besondere von uns ist auch, man kann sich so vielfältig einbringen. Also man kann halt Kneipenquiz organisieren, man kann Grafikdesign machen, man kann irgendwie sich im Zimmer einschließen und über juristische Fachfragen diskutieren, für wer Bock drauf hat. Ich glaube, der einfachste Weg zu uns ist tatsächlich, erstmal zum Kiez-Team zu kommen. Ihr findet auf unserer Webseite alle E-Mail-Adressen zu den Kiez-Teams und es ist einfach total toller Weg, in die Kampagne zu finden, aber auch halt einfach, um eure Nachbarinnen kennenzulernen. Genau, deswegen, die findet ihr auf unserer Webseite. Und ansonsten könnt ihr uns auch gerne auf Instagram folgen, @dw_enteignen. Da kündigen wir alle Events an. Also es gibt auch manchmal einfach so neuen Treffs, die wir dann da ankündigen, wo man dazu kommen kann. Und am Ende möchte ich auch nochmal kurz Werbung machen für unser Social Media Team. Wir brauchen nämlich ganz, ganz dringend neue Leute. Also wenn ihr Social Media Mäuse seid und Lust habt auf Vergesellschaftung, dann kommt auch zu uns.
Ja, die ganzen Infos, die verlinken wir euch auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes. Wenn man dann zu so einem ersten Treffen kommt, das ist ja manchmal auch irgendwie so ein bisschen scary. Wenn man da so vielleicht alleine kommt, niemanden kennt, dann kommt man da so an und ist dann so im Raum mit lauter fremden Leuten. Wie könnt ihr den Leuten vielleicht so ein bisschen die Berührungsangst nehmen, dann da sich trotzdem auf den Weg zu machen? Wie läuft das dann ab, wenn man da irgendwie Mutterseelen allein auf dem Treffen zur Tür reinspaziert?
Also wenn man zu einem neuen Treffen kommt, dann ist eh alles auf neue ausgerichtet. Dann geht es wirklich darum, die ganze Kampagne nochmal zu erklären und so. Da hatten wir jetzt halt gerade nach der Gesetzesveröffentlichung total viele und jetzt glaube ich gerade erstmal nicht mehr, aber die werden auch wieder kommen. Wie gesagt, wir werden es auf jeden Fall auf Instagram ankündigen und wenn ihr zu euren Kiez-Teams geht, dann kann ich glaube ich einfach sagen, die sind alle total lieb. Es sind wirklich kleine, cute Gruppen, wo eine total nette Atmosphäre ist, wo auch niemand irgendwie groß Vorwissen haben muss oder so. Also ihr müsst da nicht reinkommen und runterbeten können, was jetzt eine Enteignung von Vergesellschaftung, whatever. So, ihr müsst das alles nicht wissen, sondern ihr könnt da ganz langsam reinfinden und euch einfach auch erstmal da unterhalten mit den Leuten und einfach euren Platz in der Kampagne finden.
Thomas, magst du vielleicht zum Abschluss noch erzählen, wie war es denn bei dir, als du da reinspaziert bist? Erinnerst du dich noch an dein erstes Treffen?
Ich erinnere mich an mein erstes Treffen. Das war damals, wir hatten es ja, ich bin nicht reinspaziert, leider, es war ja Corona. Wir hatten nur ein Zoom-Treffen. Aber was wir damals hatten, das hatten wir jetzt in Teilen auch wieder, war so vor dem, das war ein Kiez-Team-Treffen und vor dem Kiez-Team-Treffen war eine Viertelstunde vorher. Und dann hat ein älterer Hase sozusagen aus dem Kiez-Team schon so ein bisschen erzählt, wo wir stehen, was wir gerade machen. Da waren die Kiez-Teams ja auch noch ein bisschen im Aufbau. Und da habe ich mich total abgeholt gefühlt. Und dann habe ich beim, wo ich gerade auch nicht so wahnsinnig viel zu tun habe, habe ich dann direkt gedacht, ach, dann moderiere ich doch direkt das zweite Treffen.
Wow. Okay.
Und ich habe so, ja, ich weiß nicht, ich würde es eher Selbstüberschätzung nennen. So. Aber ich bin ja ein mittelmäßiger weißer Typ, also es passt schon zu mir. Nee, genau. Und da habe ich dann tatsächlich lustigerweise einen alten Freund getroffen, den ich seit Jahren nicht mehr gesehen habe in der Kachel. Und das war total schön, das war total cute. Und ja, so war das dann ganz einfach. Aber auch so, also wir sind schon sehr auch auf den Spaß bedacht und wir machen auch immer solche Sachen. Das soll ja auch alle bei der Stange halten und irgendwie eine nette Atmosphäre schaffen. Wir machen Kneipenabende. Jetzt gab es ein Wohnungsmiet-marktpolitisches Gruselquiz zum Halloween. Und wir haben eine Bravo Enteignen gemacht und auch so kann man sich einbringen und einfach mal ein bisschen, ich sag mal, rumalbern mit politischen Auswirkungen.
Und wir machen gute Partys, muss man auch nochmal sagen, mit Karaoke Station. Nice.
Na dann, Luis, Thomas, vielen Dank, dass ihr im Was-Tun-Podcast zu Gast wart.
Vielen Dank, schön, dass ihr da wart.
Ja, vielen, vielen Dank, dass wir nochmal da sein durften.
Danke euch, das war toll.
Hallo, da sind wir wieder und wie immer nach dem Interview sitzen Valentin und ich hier noch zusammen und sammeln so ein bisschen die losen Fäden ein und überlegen, was wir als Bewegung von Deutsche Wohnen und Co. enteignen lernen können. Valentin, was ist denn da so bei dir hängen geblieben?
Naja, also ich würde sagen, auf so einer recht allgemeinen Ebene vielleicht beeindruckt mich an der Initiative vor allem, dass sie irgendwie gleichzeitig sehr realpolitisch orientiert sind, also sie zielen ganz klar auf eine Umsetzung ihrer Forderungen, sie schreiben ein Gesetz, sie treffen sich mit allen möglichen Stakeholdern und versuchen, politische EntscheidungsträgerInnen zu überzeugen von ihren Forderungen. Also das ist so ein bisschen der realpolitische Teil. Und auf der anderen Seite tut es dem eben überhaupt keinen Abbruch, dass sie gleichzeitig total radikal sind. Also das, was die da vorhaben mit diesem Gesetz, würde die Eigentumsverhältnisse in Berlin total verändern. Es ist auch gleichzeitig so eine Art Armdrücken zwischen dem Primat des Rechts, könnte man vielleicht sagen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite dem Markt in dieser Frage, welcher Preis für die zu vergesellschaftenden Immobilien angesetzt wird. Und ich finde, das ist irgendwie so das
sticht sehr hervor an dieser Kampagne und an dieser Initiative, dass die diese beiden Seiten, Realpolitik und radikale Forderungen, die oft so als Gegensätze diskutiert werden, halt miteinander vereinen.
Ich finde, das macht also Spaß dabei, tatsächlich mit denen zu sprechen oder sich auch überhaupt mit der Initiative auseinanderzusetzen und dass da sicherlich auch so viele Leute dafür begeistern können, Unterschriften zu sammeln, dass es halt wirklich so ein visionäres Projekt ist und aber halt gleichzeitig eine reelle Umsetzungsperspektive hat und auch nicht so, wir fordern irgendwas total Utopisches, um den Diskurs zu verschieben, damit dann, so wie beim Kohleausstieg war es ja immer ein bisschen die Strategie, wir fordern den Kohleausstieg sofort, damit wir dann so ein diskursives Fenster aufmachen, in dem die realpolitische Debatte stattfinden kann. Und dann sind wir eigentlich, oder ich zumindest, nicht alle Leute in der Bewegung, aber ist man schon ganz glücklich damit, wenn es 2030 wird. Und so, und das ist halt da wirklich ein bisschen anders. Die haben eine Forderung und die soll jetzt auch wirklich genauso umgesetzt werden. Mhm. Und das ist natürlich was, das setzt irgendwie schon ganz schön viel Kräfte frei.
Mhm. Und gleichzeitig gibt es halt trotzdem diesen Effekt, dass sich Diskursräume öffnen, dass irgendwie, also das war ja bei dem ersten Anlauf auch total eine der großen Errungenschaften, dass überhaupt über Enteignung, Vergesellschaftung wieder diskutiert wurde. Also da waren ja ganz viele Leute auch im Vorfeld total skeptisch, ob das funktionieren könnte und ob nicht alleine der Name Deutsche Wohnen und Co. enteignen dann schon bedeuten würde, dass eigentlich die realpolitische Seite so ein bisschen unter die Räder kommen würde, weil alle nur noch über dieses Label Enteignung diskutieren würden. Und ich finde, da haben die einfach neue Maßstäbe gesetzt.
Das finde ich aber auch eine ganz spannende Entwicklung, dass es der Name ja immer noch Deutsche Wohnen und Co. enteignen ist. Und aber eigentlich, wenn man mit den Menschen aus der Initiative spricht, das Wort, was dann immer fällt, Vergesellschaftung ist. Und das hatten sie mir im Vorgespräch auch erzählt, dass das praktisch auch mit den gesetzlichen Grundlagen zusammenhängt, weil es gesetzliche Grundlagen für Vergesellschaftung gibt, aber nicht so sehr für Enteignung. Das fand ich irgendwie auch nochmal interessant. Und auch so zu merken, genau, eigentlich dieser Enteignungsbegriff hat vielleicht den Diskurs so aufgemacht und so. Und danach wurde eigentlich total viel über Vergesellschaftung gesprochen, weil das ja auch eigentlich viel mehr die Vision ist. Die Vision ist ja nicht so sehr, wir nehmen es den einen weg, sondern die Vision ist ja eigentlich viel mehr, es gehört uns dann allen. Woran denkst du denn noch so, Valentin?
Ja, ein Aspekt, den ich sehr interessant finde jetzt an dem neuen Anlauf von Deutsche Wohnen und Co. enteignen, ist auch, dass sie ein Stück weit jetzt mit diesem Gesetz, was sie geschrieben haben, was sie zur Abstimmung geben, eigentlich ja so die Arbeit des Senats übernommen haben. Also eigentlich könnte man ja sagen, haben die Berlinerinnen und Berliner den Senat ja schon beauftragt, damit ein Gesetz zu erarbeiten. Und der bremst das aber so total aus und hat es ausgesessen, in Kommissionen ausgelagert und so weiter. Also so ein bisschen auf allen Ebenen versucht der Initiative letztendlich den Wind aus den Segeln zu nehmen. Und was ich jetzt so beeindruckend finde, ist, dass sie dann gesagt haben, na gut, wenn ihr eure Arbeit nicht macht, dann machen wir es eben selbst. Und eine Genossin von mir, die sagt immer diesen Spruch, soziale Bewegungen können keine Gesetze schreiben. Und in ganz vielen Fällen stimmt das ja auch, ne? Also da ist das Ziel von sozialen Bewegungen, wie du eben gerade schon gesagt hast, den Diskurs zu verschieben, die Stimmung im Land irgendwie zu beeinflussen, Mehrheiten zu verändern und so weiter. Und dann gibt's aber immer diese Schwelle, wo es dann in den ja institutionellen Prozess übergeht, die Forderungen, irgendwelche Ministerien das dann ausarbeiten und so weiter und soziale Bewegungen da oft dann auch so ein bisschen verloren daneben stehen und irgendwie ja gar nicht mehr so viel zu melden haben. Und diesen Moment gab es auf jeden Fall jetzt bei der Initiative auch, ne? Also nach der Abstimmung war dann irgendwie erstmal so, okay, jetzt muss der Senat irgendwas machen, wir können immer wieder auffordern und so weiter, aber dass sie dann irgendwie eine Kommission gründen und so weiter, das ist alles nicht mehr so richtig, das hatten die nicht mehr in der Hand. Und dann gab es aber den Punkt, wo sie eben gesehen haben, der Senat macht diese Arbeit nicht und man kann es auch, es gibt wenig Aussicht darauf, dass da noch was passiert. Und dann haben die es irgendwie geschafft, halt so ein komplexes Gesetz als soziale Bewegung selbst zu erarbeiten und wollen das jetzt den Berlinern wieder zur Abstimmung geben. Und ich finde, das ist irgendwie, ja, das ist irgendwie so eine total beeindruckende Ausnahme.
Ja, das stimmt. Das ist mega ungewöhnlich. Und was ich daran auch so cool finde, ist, dass sie sich halt nicht auf so eine Rolle festschreiben lassen, sondern halt gucken, was sind unsere Möglichkeiten. Und da finde ich, muss man aber auch nochmal sehen, sie haben echt besondere Möglichkeiten dadurch, dass sie so groß sind. Also dadurch, dass es diesen Volksentscheid im Rücken gibt, wo klar ist, die BerlinerInnen stehen eigentlich hinter dieser Idee zumindest zu vergesellschaften. Und auf der anderen Seite auch die Organisation so groß ist und schon so mächtig ist, auch diskursiv in Berlin, dass sie dann auch andere Leute dazu bekommen konnten und ExpertInnen dazu bekommen konnten, dieses Gesetz mit ihnen zu schreiben. Also das hatte jetzt auch nicht jede Initiative einfach so mal so gute Juristen oder so versierte Expertinnen auch in so einem komplizierten Rechtsbereich im Rücken, mit dem man das dann einfach machen kann. Und das sind auf jeden Fall besondere Ausgangsbedingungen, die sie aber halt auch einfach sehr gut einsetzen dann und sehr gut nutzen.
Mhm. Ja, und ich würde auch sagen, also was auf jeden Fall auch ein Pfund ist, mit dem diese Initiative wuchern kann, ist, dass es halt juristisch so ein interessantes Feld ist. Also ich glaube, die wecken ein Stück weit auch so ein bisschen den Berufsstolz der ExpertInnen, die dann sich sagen, naja, okay, jetzt wollen wir mal sehen, was wir da machen können und was da möglich ist in dem gesetzlichen Rahmen und so weiter. Und die dann halt irgendwie auch Lust haben, das auszuarbeiten, nicht nur, weil sie es politisch richtig finden, sondern weil sie es auch juristisch spannend finden. Und ich glaube, es gibt ja immer wieder das Phänomen, dass nach Bewegungserfolgen ganz viele Bachelor, Master und zum Teil auch Doktorarbeiten entstehen, wo Leute irgendwie ja ihre Erfahrungen nochmal reflektieren und irgendwie das dann auch so ein bisschen so ein, ja, in so eine akademische Wissensproduktion übergeht. Und das ist ja insgesamt immer irgendwie auch interessant und wichtig, dass das passiert, auch um Bewegungsgeschichte festzuhalten und so. Aber bei denen ist eben das Wichtige nochmal, dass diese Initiative auch sehr hochkarätige Fachexpertise so anstachelt, könnte man vielleicht sagen. Und dann irgendwelche RechtsprofessorInnen sagen, ja, wir haben da jetzt auch richtig Bock, uns da nochmal hinterzuklemmen und da so ein bisschen Brainpower reinzustecken.
Ja, vielleicht letzter Punkt zu dem Komplex, dass sie selber ein Gesetz schreiben. Finde ich auch total interessant und das, finde ich, schließt da ganz gut an, dass sie halt selber auch einen Beteiligungsprozess noch zu diesem Gesetz organisieren. Und da spiegeln sich ja verschiedene Punkte drin. Sie machen eigentlich wieder Arbeit, die eigentlich der Senat machen müsste nach dem Beschlussvolksentscheid, nämlich ein Gesetz zu schreiben und dann noch einen Beteiligungsprozess dazu zu organisieren. Aber es ist halt auch strategisch mega schlau, weil man schon absehen kann, dass es einfach ein hohes Verhetzungspotenzial hat und es viele KritikerInnen geben werden, die sich dagegen stellen und jetzt schon proaktiv die Möglichkeit zu geben, sich einzubringen und mitzudiskutieren, ob das alles verfassungskonform ist, nimmt natürlich KritikerInnen potenziell total den Wind aus den Segeln und bindet die gut ein. Und das ist auch einfach ein sehr kluger Schachzug, glaube ich.
Inken, was sind denn so Aspekte, die bei dir noch oben aufliegen, wo du sagst, das ist noch besonders interessant, da kann man was lernen?
Ja, ich glaube noch zwei Punkte, die auch mit diesem Gesetz zu tun haben. Und zwar ist der erste, dass ich eine Sache, die wirkt vielleicht so ein bisschen banal, aber die ich schon besonders finde, dass so ein Strategiewechsel möglich war. Also, dass viele Initiativen sind ja eher so ein bisschen festgelegt und sagen dann, die haben einmal eine erfolgreiche Aktion gemacht, die machen sie jetzt immer, immer, immer weiter. Oder auch sie haben einmal eine Forderung gestellt, sie stellen die jetzt genauso immer weiter. Das ist bei Deutsche Wohnen und Co. ein bisschen natürlich auch so. Es gibt diese Enteignungsforderung und die wird jetzt eigentlich nochmal in neuem Gewand präsentiert. Aber es gab halt schon diesen Moment, nachdem der Volksentscheid gewonnen war, sie 2 Jahre mitgemacht haben und ja auch Mitglieder in diese Kommission entsandt haben, also sich da den Prozess jetzt auch nicht total verweigert haben, dann aber festgestellt haben, das bringt hier irgendwie alles nichts. Sie dann nochmal entschieden haben, nee, wir müssen nochmal gucken, was wir noch für Möglichkeiten haben, tatsächlich jetzt unser Ziel auch durchzusetzen. Und da haben sie dann tatsächlich also einen Strategiewechsel gemacht, nämlich von einem Beschlussvolksentscheid auf einen Gesetzesvolksentscheid umzuschwenken und zu sagen, wir machen das jetzt halt nochmal. Und da knüpft so ein bisschen der zweite Punkt an, nach der Einstellung so offen zu bleiben, auch einen Strategiewechsel in Betracht zu ziehen, ist der zweite Punkt halt, dass man auch die institutionellen Möglichkeiten so gut kennen muss, dass man es überhaupt kann. Und ich glaube, das geht manchmal so ein bisschen auch unter in Bewegungen. Und dafür braucht man halt so ein bisschen die Nerds, die auch Bock haben, sich mit den ganzen institutionellen Gegebenheiten auseinanderzusetzen, dass man überhaupt weiß, was man für Möglichkeiten hat, um die nochmal in Betracht zu ziehen, um dann halt wirklich auch realpolitische Veränderungen erwirken zu können. Ja, und dann hätte ich noch einen letzten Punkt, den ich echt cool fand, der jetzt mal ein bisschen weggeht von diesem Gesetzeskomplex. Und zwar haben die beiden ja auch im Gespräch erzählt, dass, was sie jetzt in der Zwischenzeit gemacht haben. Nämlich, dass sie da MieterInnen-Organizing weitergemacht haben und da in Siedlungen gegangen sind, die zum Teil sozioökonomisch benachteiligt sind, aber wo es vor allem auch einfach besonders schräge und fiese Vermietungspraxen gibt. Also sowohl die überhöhten Betriebskostenabrechnungen als auch diese Adlersiedlung, in der die Wohnverhältnisse einfach so super schlecht sind und sich der Konzern, das habe ich auch schon öfter gehört, überhaupt gar nicht um die Wohnung kümmert. Und da die MieterInnen organisiert und auch dabei so ein bisschen neue Skills ausprobiert. Also die haben dann halt diese Klageverfahren gegen Betriebskostenabrechnungen erprobt, haben dafür aber auch MieterInnen zusammengebracht, haben sich da auch gegen Adler gewehrt. Und das finde ich irgendwie, wenn man jetzt mal aus der Organizing-Perspektive drauf guckt, nochmal spannend zu sagen, wir haben hier eine Strategie ausprobiert, diese Haustürgespräche und das Unterschriftensammeln. Das hat total gut funktioniert. jetzt haben wir eine Phase, da können wir das nicht mehr für unser Gesetz machen, weil das ergibt gerade keinen Sinn, das ist ja abgestimmt. Und dann aber zu gucken, was können wir noch damit machen? Wie können wir an dem Thema dranbleiben, MieterInnen nicht alleine lassen, vielleicht auch nicht so einen Monofokus entwickeln, sondern zu gucken, wie man noch wirksam werden kann und wo noch andere Hebel liegen, halt die Miete für Menschen zu senken und dann halt nicht nur auf die Kaltmiete zu gucken, sondern auch auf die Warmmiete, auf die Betriebskostenabrechnung und dafür neue Organizing-Methoden zu entwickeln. Das finde ich ziemlich cool, weil es irgendwie so an Learnings anknüpft, die sie in der ersten Kampagne sammeln konnten, aber die auch mal weiterentwickelt.
Ich finde da auch interessant, man sagt ja oft, dass Organizing irgendwie so ja besonders langfristig ist und es schafft die Leute wirklich in Strukturen einzubinden, damit sie dann halt nicht sofort wieder weg sind, wenn die große Mobilisierungswelle abschwillt. Und ich finde das schon auch besonders, dass sie es geschafft haben, über so einen langen Zeitraum ihre Strukturen eben aufrechtzuerhalten. Also man könnte ja sagen, eigentlich hat der Senat so ein bisschen darauf gespielt, dass nachdem die es einmal schaffen, die Leute alle zum Unterschreiben und später zum Abstimmen zu bringen, dass dann danach alles so ein bisschen im Sande verläuft und die Initiative es eben nicht mehr schafft, diesen Druck aufrechtzuerhalten. Und natürlich gab es auch diese Phasen, wo die weniger präsent waren und auch ein Stück weit immer noch ja nicht so präsent sind aktuell, wie sie es mal waren. Aber sie haben eben immer noch diese Kiez-Team-Strukturen und sie haben die Leute, die sie wieder aktivieren können, aufgrund von Organizing-Methoden. Und dadurch machen sie ein Stück weit dem Senat eben auch da einen Strich durch die Rechnung und schaffen es eben da dann an ihren Erfolg möglicherweise eben wieder anzuknüpfen, viel mehr als das andere Bewegungen könnten, die eben ja kurzfristiger eben eher die Leute mobilisieren und die dann es nicht schaffen, über einen längeren Zeitraum den Druck so aufrechtzuerhalten.
Ja, da dachte ich irgendwie im Gespräch auch nochmal, vielleicht sind doch auch dann diese Strukturen, die sich während Corona gebildet haben, irgendwie besonders resilient, weil Leute sich in so einer Extremsituation kennengelernt haben und dann vielleicht auch Freunde gefunden haben im Prozess. Und oft ist es ja so, dass am Ende auch die sozialen Beziehungen, die man in so einer Organisation hat, auch das politische Engagement irgendwie weitertragen. Na gut, dann sind wir aber am Ende dieser Folge. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und ihr bleibt uns gewogen, bis es wieder heißt:
Was tun?
Das war der Was tun Podcast. Konzept und Redaktion Inken Beermann und Valentin Issen. Schnitt Julian Schlumberger. Und die Musik kommt von Richard Waterman.